Oh, hi, Marc.
Oh, hey. Bereit, eine Radio-Raffnicker-Folge aufzunehmen?
Ja. Aber wo ist denn dein Radio-Raffnicker-Merch?
Also, wenn wir dabei sind, du hast mir den noch nicht
Gar kein Problem, Marc. Denn jetzt ist der Merch-Shop online.
Aber was ich eigentlich fragen wollte, war doch
Geh einfach auf den Link in der Videobeschreibung und bestelle bis zum 22. November 2023 entweder den Radio Raffnicker Hoodie, kuschelig warm und bestickt mit dem ikonischen Radio Raffnicker Logo in schwarz mit weißem Stick, weiß mit schwarzem Stick oder klassischem Radio Raffnicker Stil, grün mit goldenem Stick. Perfekt kombinierbar mit dem Radio Raffnicker T-Shirt in weiß oder schwarz, hochwertiger dicker Stoff und Druck lässt sich bei jedem Spiel glänzen. Vegan, fair und in Europa produziert, versteht sich. Bestelle jetzt dein Stück Radio Raffnicker mit dem Link in der Videobeschreibung. Nur noch bis zum 22.11.2023.
Robin, schickst du mir jetzt auch was davon?
Ja klar, kein Problem.
Dankeschön. Was machen wir jetzt als Werbung dafür? Radio Raffnicker Folge 218. Heute mit Kartenanpassung in Magic the Gathering, Kartenqualität in Magic the Gathering und was wurde eigentlich aus der Magic MTG Netflix-Serie? An meiner Seite, wie immer, der gute Robin, der mit uns vielleicht nachher noch das Ask Us Anything macht, hoffen wir.
Yes.
da haben wir Bock drauf. Und so Beginn der Folge machen wir immer dasselbe. Wir fragen, wie es einander geht. Das ist ganz normal. Das macht man auf Höflichkeit. Diesmal würde ich ganz gerne fragen, wie es euch so geht. Das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das könnt ihr uns mal so posten. Ich finde, das ist aktuell so gerade in der dunklen Jahreszeit immer ein bisschen schwieriger. Bist du da auch so jemand, der sagt so, hey, wenn es dunkler wird, aber noch kein Schnee ist, also damit wieder heller wird, ist es ein bisschen traurig oder wie ist das?
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, es ist schon krass, so jetzt so um 16 Uhr fängt es halt hier schon echt ordentlich an, dunkel zu werden. Das merkt man schon krass, dass es jetzt wirklich die dunkle Jahreszeit wieder für uns steht. Und ich hoffe, ihr haltet gut durch. Ich hoffe, ihr habt alle eure Vitamin B Sachen dabei.
Bringer.
Und das halt das quasi wieder aufzufangen, diese ganze Situation. Aber ja, ich habe auch Bock auf die Folge. Wir haben ja ein bisschen unsere Nach-Set-Release-Dürrephase, was News angeht, was eigentlich immer ganz gut ist, immer so Fragen zu stellen, ja, was ist denn mit der Netflix-Serie? Aber natürlich, bevor wir anfangen, natürlich der Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, den Energy Drink bzw. Eistee und Hydration-Iso-Drink ohne Bullshit. Und wir haben was ganz Feines bekommen. Ja, du hast es nämlich da. Möchtest du es einmal kurz zeigen?
Ich hab's schon da. Ich kann es einmal in die Kamera rein, für die Leute, die nur einen Podcast hören. Es ist ein Adventskalender.
Yes.
Der ist größer wie mein Oberkörper und mein Gesicht.
Ja, es ist wirklich ein riesiger Adventskalender. Der steht bei uns auch schon bereit für die Adventszeit. Vielen, vielen Dank an Pauli, dass ihr uns das zugeschickt
habt. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr euch den auch gucken wollt, den gibt's auch im Shop tatsächlich. Also den gibt's auch, den ganz großen, wenn ihr schon Holy kennt und Holy mögt und einfach coole Sachen von denen haben wollt. Es gibt aber auch einen zweiten. Das ist so ein Starter-Paket praktisch als Adventskalender, um so ein bisschen in die Welt von Holy reinzukommen.
Genau. Und das Tolle ist, es gab ganz viele verschiedene Geschmackssorten. Man kann alles mal durchtesten. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, was so drin ist, aber ich wette, ein Shaker oder eine Flasche oder was Vergleichbares ist auf jeden Fall auch dabei. Das heißt, wenn ihr es mal probieren wollt und ihr wollt vielleicht noch was für einen Adventskalender haben, was vielleicht über den normalen Schokoladen-Adventskalender ein bisschen hinausgeht, dann schaut euch doch mal den Holy Adventskalender an. Und das Beste ist, mit dem Code RAFFNICKER10 könnt ihr 10% sparen. Und wenn ihr das erste Einkauf ist von Holy über diesen Code, dann könnt ihr mit RAFFNICKER5 sogar 5 Euro auf euren ersten Einkauf sparen. Und alles, was ihr so kaufen könnt bei Holy, findet ihr bei weareholy.com/Radio Raffnicker. Und das Beste ist, ihr bekommt nicht nur einen 1er Adventskalender oder geile Drinks, sondern unterstützt halt auch noch den Podcast indirekt. Yes. Das heißt, wir kriegen am Ende des Monats immer so eine Kleinigkeit noch da oben drauf von euch, ohne dass ihr was zusätzlich zahlen müsst. Deswegen vielen, vielen Dank, Holy, vielen, vielen Dank an euch. Und ich würde sagen, wir springen doch mal in die News. Und zwar Kartenanpassungen in Magic the Gathering, wo ein bisschen am Oracle-Text gefummelt wird, das haben wir nahezu mit jedem Set. Also immer, es gibt so ganz kleine Änderungen, dass man, wo man halt früher, wo früher stand Summon Dragon, steht halt jetzt Creature Type Creature Dragon so. Es gab immer wieder leichte Anpassungen und so haben wir jetzt auch quasi in Anlehnung vom dem Release von Khans of Tarkir auf Magic Arena. Das hat man sich nochmal zum Ansatz genommen, sich ein bisschen die Kartenbibliothek mal anzuschauen und das ein bisschen anzupassen. Im Endeffekt würde ich, glaube ich, alle Änderungen als nicht so groß einschätzen. Wir haben ein paar ehemalige Katzendämonen, die den Rakshasa nachempfunden sind oder im Artwork das eben zeigen. Die haben quasi den Subtypen Katze entfernt bekommen. Außerdem gibt es jetzt nicht mehr das Keyword Totem Armor, sondern das wird umbenannt in Umbra Armor. Und der Untertyp Tribal für manche Spells heißt jetzt Kindred. Das ist auch schon eine längere Geschichte, die wir auch schon häufiger oder in anderen Kontexten eben schon mal hatten. Außerdem wird der Kreaturentyp Naga ersetzt durch Snake. Das heißt, wenn ihr schon mal ein Schlangen-Commander-Deck bauen wolltet, dann könnt ihr das jetzt auch mit ehemaligen Nagas tun. Das sind Anpassungen hauptsächlich auf den Online-Klienten. Also bei Magic Online, Magic Arena werden die Karten sofort umbenannt. Da wird es einfach überschrieben. Mhm. In Paper ist es dann natürlich der Oracle-Text, der quasi fürs Spiel legal ist. Was hältst du von den Änderungen? Findest du sie sinnvoll? Findest du sie nachvollziehbar? Wir haben keine Begründung bekommen, warum es geändert wurde. Aber ja, wie sieht's da aus bei dir? Wie empfindest du diese Änderungen?
Bei den Rakshasas musste ich ehrlich gesagt erstmal nachgucken. Rakshasa sind ja der indischen Mythologie nachempfunden und sind dort einfach Dämonen. Wir haben halt nicht unbedingt diesen Katzen-Sache da wirklich dabei, sondern das war einfach, ja, die sehen manchmal leicht katzerisch aus, aber sie sind es halt nicht immer. Und das lässt mich so ein bisschen vermuten, dass wir vielleicht, oder vielleicht auch nicht, auch mal demnächst in eine Richtung eines indischen Sets gehen. Denn es ist nun mal eine Kultur, die wir bisher noch nie betrachtet haben, die sehr spannend auch ist und sehr vielfältig. Mhm. Und ja, das lässt mich da ein bisschen näher drauf hoffen.
Wobei ich glaube, dass Kaladesh war eine indische Kultur oder indisch angehauchte Kultur. Halt nicht so dieses traditionell Göttermythos indisch, aber zumindest so von Kultur und Architektur meine ich, dass das
ja, davon das stimmt schon.
Ist. Aber ich weiß, was du meinst, so dieses
Das mythische,
diese mythische Geschichte, die
alte haben wir noch nicht so bekommen, ja. Auf Elefantenrei. Ach nee, das hatten wir auch schon mit dem Oliver. Egal. Und ansonsten bei den Änderungen, ich meine, dass das Wort Tribal aus den Karttypen entfernt wurde, ist ja schon etwas, das länger tatsächlich, dass das als Kindred gesetzt wird. Totem Armor und Umbra Armor zu machen, finde ich okay. Mhm. Ich weiß nur nicht genau, wir haben ja die Umbra Armor, die gibt es ja wirklich.
Ja.
Das wird wahrscheinlich ein bisschen verwirrend sein. Okay.
Wobei es ja auch nicht untypisch ist, dass es dann quasi den Text, ich glaube, es gibt ja auch Persist als Kartenname und als Karte. Keyword.
Genau.
Das ist, ich weiß, was
aber
du meinst.
Aber da hat die Karte nicht das Keyword. Ja. Hier ist es so, stimmt, Umbra Armor hat die Fähigkeit Umbra Armor.
Ja,
ist ein bisschen, nett. Und ich bin immer ein Fan davon gewesen, Nagas auch als Snakes zu setzen. Mhm. Was aber da liegt, Nagas sind ja leicht vermenschlichte Schlangenwesen, auch ein bisschen mythologisch angehaucht, auch ein bisschen aus dem Indischen zum Teil. Dementsprechend lässt mich das nochmal zurück auf meine erste Theorie kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt so ein paar Begriffe, mich erinnern die immer so ein bisschen wie Nintendo quasi religiöse Andeutungen in ihren Spielen irgendwie genannt haben, dass es halt einfach so eine gewisse Insensitivity ist, sowas halt als Totem-Armor zu bedenken. Ich weiß, es ist halt wirklich nicht so eindeutig ersichtlich, warum das vielleicht störend sein könnte. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendeinen Aufschrei gab, wo man sagt, okay, Magic the Gathering hat Totems oder so. Nee. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Schritt, wo man sagt, hey, lass uns einfach clean sein mit unseren Begriffen. Und Umbra als also die Umbra Armor, es gibt ja zum Beispiel die Snake Umbra oder die Bear Umbra. Mhm. Es gibt ja diesen Begriff von Umbra, der diesen Totem-Armor-Effekt beschreibt, schon im Kartennamen.
Genau.
Also warum dann nicht quasi einfach eine komplette Magicifizierung des Begriffs einfach betreiben? Yes. Und ähnlich mit Tribal, das merke ich immer wieder, dass wenn man von Tribal-Decks redet, außerhalb von einem Magic-Kontext, dass ein bisschen die Augenbrauen nach oben gezogen werden, von wegen, hey, was meinst du damit? Und dementsprechend so Kindred ist vielleicht ein bisschen konstruiertes Ding, aber ich glaube halt auch, dass diese dass der Magic-Sprachgebrauch von Tribal, wenn wir von Kreaturentypen-Decks reden, wie zum Beispiel Human-Tribal-Decks oder sowas, der bleibt weiterhin bestehen. Mhm. Es geht halt nur darum, dass halt, sollten wir noch mal Spells bekommen, die den Tribal-Untertyp haben, dass das halt eben Kindred steht. Also ein ja. Kindred-Goblin-Spell anstatt ein Tribal-Goblin-Spell.
Finde ich auch okay. Also Kindred voll. Heißt ja auf Deutsch über Verwandtschaft. Ja. Und es beschreibt auch so ein bisschen eher das, was es ist, gerade wenn man über eine Multiwares redet, mhm. wo man ja sagt, hey, der Kreaturentyp Goblin bedeutet nicht, dass das irgendwie ein Tribal Goblin ist, sondern ja. sie sind vielleicht verwandt, aber es ist keine zugehöriger Tribal dafür. Das finde ich schon ganz angenehm. Kein zugehöriger Tribe.
Absolut. Und ich meine, je mehr es halt so kleine Änderungen gibt, die halt einfach nur quasi etwas umschreiben oder halt irgendwie anpassen, umso besser. Ich bin tatsächlich gespannt, weil es gibt ja nicht allzu viele, also es gibt natürlich schon viele Katzen in Magic, aber ich bin gespannt, ob das nicht vielleicht sogar auch Auswirkungen haben könnte auf das ein oder andere Katzen-Commander-Deck, wenn halt so ein paar Katzen-Kreaturentypen jetzt entfernt worden sind. Auf der anderen Seite ist es ja auch bei einem Kitchen-Table-Umgebung auch okay, eine Katze Katze sein zu lassen, auch wenn sie im Oracle-Text nicht mehr Katze ist. Aber ich glaube, das ist auch schon alles, was man zu der News sagen kann. Diese Änderungen werden halt jetzt mit Khans of Tarkir für Magic Arena am 12. Dezember quasi offiziell eingeführt. Diesen Oracle-Change gibt es quasi schon auch jetzt mit dem Lost Caverns of Ixalan Text-Updates. Ist der quasi schon in Kraft getreten. Und auf Magic Online wurde das am 8. November umgesetzt. Also das sind Änderungen, die jetzt schon in Effekt sind. Die werden das Gameplay jetzt wahrscheinlich nicht großartig beeinflussen. Aber nice to know, dass da immer halt noch weiter gewerkelt wird, auch in den alten Karten. Genau, und dementsprechend die Frage natürlich an euch. Wie seht ihr das mit den Karten-Updates? Ist das etwas, wo ihr sagen würdet, okay, schön, dass man da nochmal zurückschaut und vielleicht mal guckt, wie denn so sich die Karten noch entwickeln, ob man da die Begriffe ein bisschen präziser definieren kann oder sagt ihr, okay, die Karten sind gedruckt, lasst sie am besten einfach liegen und konzentriert euch auf die Zukunft. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar haben wir eine Woche vor Lost Caverns of Ixalan den Holiday Release von Herr der Ringe bekommen, bestehend aus Collector Booster und Szenenboxen. Und als die Leute angefangen haben, diese Szeneboxen in die Hand zu bekommen und aufgemacht haben, sind ein paar Fotos kursiert von nicht allzu förderlich aussehenden Kartenqualitäten. Also das Foiling sieht sehr neblig aus. Hast du es auch gesehen? Hast du es auch wahrgenommen beim Aufmachen von dem einen oder anderen? Oder
wie hast du das? Ich habe die alle aufgemacht. Tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Sehr gut. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr, sehr dabei. Und es gibt ein paar Sachen, die mir sehr auch während des Videos sehr stark ausgefallen sind. Es sind unendlich viele Kratzer auf den Karten. Das ist Wahnsinn, was diese Kratzer haben. Die eine Box war oben her echt schlecht abgekattet, als wäre das Messer stumpf gewesen. Das kennen wir ja schon lange. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass diese eine Box, die Galadriel-Box ist es, glaube ich, die ist nicht sichtbar. Man kann darauf nichts erkennen. Die Artworks sind einfach nicht vorhanden, weil dieses Foiling so weird ist.
Ja, das ist halt auch eben was mir aufgefallen ist bei manchen Bildern. Und es sind immer schockierend, diese Bilder zu sehen. Und Card-Quality-Bedenken sind ja auch sowas, das gibt's ja auch schon seit längerem. Also ich kann mich, glaube ich, erinnern, das erste Mal, wo es halt so wirklich genannt wurde, war halt zu Zeiten von, ich glaube, es war originales Ixalan oder Amonkhet. Irgendwann so um den Rahmen kam so mehr und mehr die Stimmen lauter, dass halt weniger gute Kartenqualität quasi immer wieder entdeckt wird. Häufig im US-amerikanischen Raum, aber auch vermehrt dadurch, dass es halt auch US-amerikanische Booster in den deutschen Umlauf kommen, eben auch in Deutschland. Und wie gesagt, Beschwerden über mangelnde Kartenqualität sind ein längeres Problem. Dennoch verkaufen sich Magic Booster wie frisch gebackene Brötchen und die Zahlen quartalsmäßig steigen immer weiter an mit hier und da mal erwartbaren Dellen, wenn mal irgendwas nicht so gut ankam. Jetzt so die Frage, in dem Review-Video zu den Szenenboxen vom Professor von Tolarian Community College hat er gesagt, oder hat er in den Raum gestellt und hat gesagt, hey, das ist ein Sammlerprodukt, aber es ist ein bisschen die Frage, ob Sammler überhaupt daran Interesse hätten. Was mich dazu gebracht hat, zu fragen, ist Kartenqualität wirklich ein Problem, wenn sich die Sachen trotz immer schlechter werdender Kartenqualität besser verkaufen? Was hältst du davon?
Ich würde die Aussage in Frage stellen, ehrlich gesagt. Für mich ist das kein Sammlerobjekt. Ja, die haben so einen fancy Aufständer. Der fancy Aufständer ist übrigens absolut unterirdisch. Und haben da 6 Artkarten beigepackt. also wirklich, wirklich weird. Sondern meiner Meinung nach ist das eine Art von Secret Lair, die wir innerhalb der Welt des Local Game Stores bekommen. Das nicht diese komischen Secret Lair, die sie meistens vergeigen oder sonst was. Sondern wirklich, wir kaufen eine Box mit 6 Karten drin, die wir alle 6 kennen, wo wir alle 6 Bescheid wissen, was da drin ist, und bekommen gratis noch ein paar Booster drauf. So, weil wenn man die sich mal zusammenrechnet, was die so im Preis kosten, sind die halt schon relativ teuer. Mhm. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, hey, wir haben eine Interaktion mit bestimmten Karten und die werden auf einmal teuer, wie zum Beispiel der weiße Spell aus dem Galadriel oder eben der Leolas-Spell oder so, dann kriegt man diesen Spell, diese Karten, die alle einen gewissen Wert haben, mehr oder weniger, und noch 3 Set-Booster Herr der Ringe. Set-Booster der Ringe sind zwischen 6 und 7 Euro. Das heißt, wir sind ungefähr bei, wenn wir es hochgehen, 21 Euro allein für 3 Set-Booster. Und kaufen dann die restlichen Karten eben für 20 Euro ungefähr. Was dazu führt, dass wir das als Secret Lair meiner Meinung nach werten müssen. Und wir haben ja schon öfter festgestellt, Secret Lairs sind nichts mehr für Sammler. Hm. Sondern eher was für Leute, die halt Karten in bestimmten Artworks haben wollen.
Ja.
Hierbei ist es so, es sind Leute, die diese Karten haben wollen. Und ich muss ehrlich sagen, zum Teil gehöre ich da ja auch dabei. Ich habe das Galadriel ist ein Bounce-Spell drin, den ich mir jetzt geholt habe, weil ich ihn brauchte. Dieser Legolas-Spell, den brauche ich auch noch. Der weiße Vanish-Spell. Nee, nicht Vanish, sondern wie heißt der denn?
Irgendwas Dismissal. Ich kann es tatsächlich auf der Karte, auf das Foto gerade gar nicht erkennen, wie der heißt, aber ich glaube, es heißt irgendwas Dismissal oder so.
Outfacen. Also es faced halt eine Kreatur aus oder faced alle Kreaturen von einem Spieler aus. Was halt defensiv oder aggressiv benutzt werden kann. Und es sind super coole Karten, es sind starke Karten, die man nur in dieser Box und in Collector Boostern bekommt. Und dementsprechend sage ich halt, die Sammelbarkeit von, das ist für mich kein richtiges Sammelobjekt. Ein Sammelobjekt ist für mich halt was Seltenes. Zum Beispiel damals die Comic-Con Planeswalker in Schwarz. Ja. Das sind für mich Sammelobjekte. Das sind auch keine Game Pieces oder Spielkarten oder so, sondern das sind Sammelobjekte, die ich mir hinstelle. Hm. Aber die Karten hier sind ja zum Spielen da. Deswegen, ich glaube, die Verkaufszahlen sind relativ hoch. Ich glaube, die Produktionszahlen sind noch viel, viel höher. Und es ist noch umso schlimmer für mich als Spieler, dass die Kartenqualität so Müll ist, weil ich will mit den Karten ja auf Turnieren spielen. Ja. Und da ist es halt noch gefährlicher. Ein Sammler ärgert sich vielleicht, okay, meine Sammlung ist nicht ganz richtig. Keine Frage, das ist sehr schlimm für den Sammler. Ich als Spieler hänge dann und sage, hey, ich kann diese Karte, so gerne ich sie auch spielen wollte, nicht spielen. Das ist halt, das tut mir persönlich ein bisschen mehr. Das liegt aber daran, dass ich Spieler bin. Wenn ihr Sammler seid, keine Frage, für euch wird die Sammlung immer im Vordergrund stehen. Aber deswegen würde ich halt anzweifeln, ob es wirklich ein Sammler-Ding ist.
Ja. Ja, aber das ist halt interessant. Also, es ist ja auch das Ding mit dem Curling, ne? Also, das ist ja auch was, was man sagt, okay, Foils in Magic the Gathering curlen extrem krass. Aber man könnte ja eigentlich erwarten, wenn ein Hersteller von Karten kontinuierlich immer wieder ohne Verbesserung Foils auf den Markt wirft, die curlen wie Sau, die keiner haben will, über die sich jeder ärgert, dann müsste das ja eigentlich auch eine Konsequenz mit sich bringen, im Sinne von, hey, so, wir kaufen das nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, in Magic ist es halt, entweder ist ein anderer Motivator hinter, warum Leute das kaufen, weil Kartenpreise dennoch so teuer sind. Oder halt, die Stimmen sind nicht laut genug. Oder halt, was meine schlimmste Vermutung wäre, ist, dass sich nur die Die-Hard-Magic-Fans, sag ich mal, dann darüber aufregen. Aber der Rest sagt, ja, okay. So, und das ist halt so ein bisschen das Ding, ist dann Kartenqualität wirklich ein Problem, wenn es nur einen kleinen Prozentsatz der Spielerschaft überhaupt trifft? Oder sagt man dann, vielleicht müssen wir auch einfach nur lernen, damit umzugehen?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. ich habe am Wochenende sehr viel Commander gespielt.
Ja.
Und ich glaube, keins dieser Commander-Decks, mit denen oder gegen die ich gespielt habe, war legal. Und ich bin auch selber schuld. war dran, einfach auch so ein bisschen. Ich habe Ojutai zum Beispiel, mein Commander-Deck. Mittlerweile auch fange ich das an, ein bisschen mit Foils zu bestücken, weil ich sie teilweise rumliegen habe, weil ich sie teilweise ziehe, irgendeinen Boxtopper, einen Foil. Hm. Mir ist bewusst, dass die teilweise curlen. Mir ist es aber auch egal im Commander. Und ich glaube, da ist so ein bisschen dieses. Jetzt ist es übrigens kein Commander-Bashing. Ja, wir machen das ganz gerne, besonders ich mache das ganz gerne. Ja, dann muss Robin ja mit Schutz nehmen. Das kommt ja meistens ein bisschen aus meiner Meinung, dass ich es wirklich bashe.
Ich halte dich da aber, zurück.
Genau. Aber es ist tatsächlich genau der Punkt. Wenn ich einfach was Hübsches haben will, dann ist die Karte vielleicht gecurlt. Das ist aber bei einem 100-Karten-Casual-Format, das ich bei Bier und Brezel nachmittags am Kneipentisch mache, total egal. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen dieser Wind her. Und diese Karten sind Commander-Karten zu 95%, die da in diesen Karten-Packs mit drin waren. Und naja, dann ist es ja ziemlich logisch, dass da eben die Leute diese Blink-Karten reintun.
Ja.
Und naja, jeder Competitive-Spieler, dem du redest, wird dir sagen, ich habe irgendwann mal angefangen auszufeulen und dann habe ich es wieder sein gelassen und mache jetzt irgendwas anderes, kauf mir die alten Versionen davon oder so, weil Foil halt wirklich für Turnierspieler, die einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von allen anderen Spielern ausmachen, wirklich nicht so gut sind tatsächlich für Competitive-Spieler.
Ja, aber das würde ja dann auch gleichzeitig heißen, dass halt einfach diese, dass halt, wenn es für Wizards of the Coast halt eben funktioniert, was es ja tut durch diese Verkaufszahlen, eben die Kartenqualität-Probleme einfach nur ein Reddit-Problem sind, aber kein wahres, wo die meisten Leute sagen, okay, die Karte curlt ein bisschen, aber mein Gott. So, und das ist halt dann, es ist einfach nur, ich habe, glaube ich, keinen Punkt, wohin ich das, also was für Konsequenzen was draus ziehen muss. Es ist halt nur was mir halt eben aufgefallen ist, weil eben mit Aufkommen der Collector-Booster-Boxen, ich glaube sogar selbst die Surge-Foil Warhammer-Commander-Decks waren da teilweise auch in der Kritik. Rund. Und das sind halt so Sachen, wo man halt dann auch sagt, okay, wenn das so allgemein bekannt ist, wenn die ganze Spielerschaft oder die Gefühlsspielerschaft eben weiß, dass Foil-Premium-Karten curlen, dass die Kartenqualität nicht besonders gut ist, dass man in Europa, wenn ich einen Booster aufmache, ich checke sehr häufig, ob es halt jetzt quasi ein Pack aus den Niederlanden sind oder aus Belgien oder halt aus USA, weil ich dann schon weiß, wie meine Erwartungen sind. Aber halt, ne, wir haben jetzt hier ein weiteres Produkt, was sich eigentlich daraus, dass sie damit brüstet, eben Szenenkarten in Foil zu bieten, einmalige Karten, sehr schöne Artworks. Und dann sehen die teilweise aus, also ich glaube, der schlimmste Verbrecher ist da Boreal Alliance, was halt durch das gesamte Szenenkarte ist die Szenerie natürlich ein bisschen überlichtet von Galadriel so. Aber man sieht halt einfach dann auf der einzelnen Karte Arboreal Alliance nichts. Einfach links quasi gar keine Konturen mehr. Ist quasi einfach nur eine weiße Fläche. Und es bleibt natürlich abzuwarten, ob sich das dann trotzdem verkauft. Ob die Leute dann überhaupt die Reviews abwarten, zu sehen, wie die Kartenqualität ist. Oder ob sie halt aufgrund des niemals endenden Hype-Trains halt einfach schon dazu gepressured worden sind, Sachen zu kaufen, ohne sie zu hinterfragen. Und dann ist halt wieder die Frage, was für Resonanzen zieht man dann daraus für sich? Und es ist einfach eine spannende Frage, ob halt wirklich Kartenqualität wirklich ein Problem für Magic the Gathering ist. Ist auf jeden Fall eins, was ich beobachte, was, glaube ich, in keinem anderen TCG so krass immer wieder Thema ist wie in Magic the Gathering. Also ich höre nicht regelmäßig so von Flash and Blood-Spielern oder irgendwie Lokana-Spielern jetzt ganz frisch oder halt irgendwie Yu-Gi-Oh!-Spielern, dass Foiling irgendwie problematisch wäre, nur ob man es halt objektiv hübsch findet oder nicht. Aber ich weiß nicht, ist das ein Thema bei anderen Kartenspielen?
Wenig. Also zum Beispiel Yugi ist es ja so, dass man das wirklich versucht, so hart wie möglich auszufoilen. Mhm. Am besten in irgendwelchen Secret Foils oder halt hier nicht doch Ultimate Foils, die man nur aus den Dingpacks zieht. Und dann kommen die halt auch teilweise ein bisschen curled raus. Das ist bei denen aber nicht so schlimm tatsächlich. Mhm. Pokémon ist ja sowieso gut, spielt keiner, müssen wir nicht drüber reden. Da sammeln die Leute auch und dann interessiert es die Leute auch nicht, ob sie cursed sind oder nicht. Aber gerade Flash im Blatt und Lorcana. Flash im Blatt hat sehr, sehr wenig Probleme. Und bei Lorcana habe ich bisher auch eigentlich keine Probleme soweit festgestellt. Zumindest nicht so, dass ich sagen würde, hey, das ist irgendwie nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, gut, wir reden jetzt als Personen, die in einem Land leben, wo meckern und trotzdem weitermachen wie bisher, eigentlich zum guten Ton gehört. Dementsprechend kommt das vielleicht auch so ein bisschen bei uns aus der Bubble raus. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade andere Länder, die da ein bisschen aggressiver vorgehen, namentlich sowas wie Frankreich oder so, vielleicht da auch wirklich schon ein bisschen mehr Wörter finden dafür. Die Frage ist, wie weit interessiert es Wizard of the Coast oder Hasbro? Weil die Kartenqualität zu verändern oder zu verbessern, kostet immens viel Geld. Und egal wie es ist und egal wie schlimm es ist, Leute, es ist noch nicht so schlimm wie bei Mirrodin. Mirrodin-Kamigawa-Zeiten sind wirklich schlimm. Ich weiß gar nicht, ich hatte hier neulich eine Karte rumliegen von denen in Foil. Das war, die sind einfach, die sind unterirdisch. Also hier sind Sachen aus so anderen Sets, die sind gerade, ja, so Länder, Basic Lands in Foil. Ja. Ich habe aber auch Basic Lands aus Mirrodin und sonst was, die sind einfach wirklich rund. Das heißt, die Kartenqualität war damals, da haben sie das erste Mal auch so ein bisschen nachgemacht, so in diesen modernen Zeiten, ein bisschen an der Kartenqualität runtergeschraubt. Oder hatten sie zu weit runtergeschraubt. Und danach mussten sie mit Ravnica, gutes Set, wieder hingehen und mussten wieder nachregulieren nach oben hin. Ja. Weil es eben so mies war. Und an dem Punkt sind wir immer noch nicht. Glaub mir, wir hatten schon schlimmere Zeiten.
Ja, es ist auf jeden Fall halt wirklich spannend. Also ich frage mich vor allen Dingen, wird es irgendwann eine Kartenqualität geben, selbst wenn sie aktiv dran arbeiten würden, selbst wenn sie Artikel veröffentlichen würden, wo man auch sagen muss, Wizards of the Coast ist sehr, sehr still, was die eigentliche Produktion von Karten angeht. Um wahrscheinlich auch Diskussionen einfach direkt gar nicht erst zuzulassen über die Art und Weise, wie sie quasi an Kartenqualität oder an verschiedenen Papierarten oder sowas eben rummeckern oder die Fläche bieten, darüber rumzumeckern. Aber selbst würden sie dann Offensive starten und sagen, wir haben jetzt Kartenqualität ausstaffiert, es ist jetzt alles gerade wie ein Brett, ist auch die Frage, ob das halt dann wirklich was in den Verkaufszahlen ändern würde oder ob es halt wirklich mehr der Kontext ist als die eigentliche Karte selbst. Und das ist halt, es war einfach nur ein interessanter Gedanke, gerade jetzt halt mit diesem Holiday-Release, der tatsächlich nochmal, ja, so extrem zeigt, wie man eigentlich kein Produkt veröffentlichen soll, aber trotzdem wahrscheinlich sein Geld wieder reinholen wird, weil es einfach eine schöne Box ist, weil es einfach ein Produkt ist, wo man sagt, okay, das ist was Neues. Ich meine, selbst ich habe irgendwie Interesse daran, einfach nur um diesen verdammten Ständer zu sehen und zu sehen, was sie halt noch mit verschiedenen In-Store-Produkten machen können. Ja. Und deswegen ist es halt, ja, ist ein spannendes Thema, aber da vielleicht noch die Frage an euch. Wie seht ihr das mit der Kartenqualität? Habt ihr in der Vergangenheit schon irgendwas dazu gesehen, was euch da stört an der Kartenqualität? Gibt es vielleicht Foilings, die ihr versucht zu vermeiden? Oder sagt ihr mittlerweile auch, komm, ist ja eigentlich egal, was da irgendwie bei rumkommt? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord.
Yes.
Ich sehe gerade eine Breaking News quasi.
Breaking News, wirklich.
Breaking News. Was haben wir denn gerade reinbekommen, ganz frisch während der Aufnahme?
Wir haben während der Aufnahme reinbekommen, dass wir Tomb Raider in Magic kriegen.
Oh, wow.
Tomb Raider kommt nach Magic. Von IGN hat den Artikel gerade eben rausgemacht mit Crossover. Und zwar in deinem Lieblings Möglichkeit von Universes Beyond. Denn es sind Karten, die als Reprint drin sind, die unten drunter die Original-Magic-Namen haben und oben drüber den In-Universe-Namen, den Out-of-Universe-Namen tatsächlich. Die einzige Ausnahme, die wir haben, ist Lara Croft herself. Sie ist eine eigenständige Karte. Alle anderen Karten in diesem Secret Lair sind wohl ein Reprint.
Crazy, ja. Also wir können die
Karten mal ganz. Erinnert so ein bisschen an den Street Fighter und den Fortnite Drop.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, wir haben es jetzt gerade erst, du hast gerade den Link rumgeschickt während der Aufnahme. Deswegen lass uns doch gerade mal die Karten durchgehen. Erstmal Lara Croft, Tomb Raider. Grünes, ein blaues, ein rotes für ein 3-4 Legendary Creature Human Ranger mit First Strike und Reach. Und immer wenn Lara Croft angreift, kann man eine up to one target legendary artifact card oder legendary land card from a graveyard exilen und einen Discovery Counter drauf machen. Man kann diese Karte dann aus dem Exile spielen, solange sie halt eben diesen Discovery Counter drauf hat. Und dann hat sie darüber noch Raid. Das bedeutet, am Ende des Combats an unserem Zug, wenn wir angegriffen haben, kriegen wir einen Treasure Token. Das heißt also, man greift mit ihr an, man kann Karten aus dem Friedhof, also Artefakte und Länder, die legendär sind, eben exilen, Discovery Counter draufpacken und eben Treasure Tokens bekommen, wenn man eben ja, mit dieser Kreatur angegriffen hat und diese Karten aus dem Exile spielen. Das ist Card Advantage und Mana, also Card Advantage und Ramp, also alles, was wir auf einer legendären Kreatur 2023 brauchen, oder?
Ziemlich gut, vor allem als Commander einfach.
Ja,
das ist schon echt gut. Als Commander, es ist wirklich, wirklich sick gut. Und ja, sie hat Rot, Grün, Blau. Beste Farben dafür.
Ja, und halt die anderen Karten, wie du schon meintest, sind halt in diesem Godzilla-Treatment. Wir haben zum Beispiel Search for Ascanta als Heart of the Explorer. Was, ich muss sagen, ich habe Tomb Raider super lang nicht mehr gespielt. Ich weiß, es gab Remakes, die habe ich halt nur so.
Shame. Halt,
die habe ich nicht tatsächlich so viel gespielt. Ich habe aber die PlayStation 1 Dinger gespielt. Und Heart of the Explorer, beziehungsweise Search for Ascanta, das Artwork, das löst schon bei mir ein bisschen Retro-Gefühle aus, weil es irgendwie schon, also sah 100% nicht so aus auf der PlayStation 1, aber es hat schon irgendwie so diesen Vibe. Man sieht halt Lara Croft so von hinten, wie sie da halt in diese Ruine quasi reinschaut. Und ja, das hat schon was auf jeden Fall. Und auch so die Rückseite, Ascanta the Sunken Ruin, beziehungsweise hier The Lost Valley, mit dem Dino, passt natürlich jetzt auch wieder zu Ixalan, so. Das ist
Dinos.
Schon nicht schlecht, nicht schlecht.
Yes.
Was haben wir denn noch so?
Oh, ich find tatsächlich vom Artwork her sehr cool, auch wenn es sehr realistisch gehalten ist, womit ich ja meine Probleme habe. Anger of the Gods, alias Storms of Yamatai. Und den kennt man ja, 3 Mana fügt 3 Schaden zu und wenn Kreaturen sterben, werden sie exiliert. Ist hier so ein Boot, wo so Blitze oben einschlagen, mitten auf dem Meer, sehr realistisch gehalten da tatsächlich.
Ja, ist halt ein sehr modernes Boot, also es hat kein Fantasy mehr, obviously. Wir sind ja hier im Lara Croft-Universum sozusagen. Ansonsten haben wir noch The Grim Whisper, auch bekannt in der Magic-Welt als Bow of Nylea. 3 Mana Legendary Artifact Enchantment, beides sogar.
Geile Karte.
Ist eine ziemlich stronge Karte. Und ich habe auch eben gesehen, Shadow Spear wird als Totex-Spear reprintet. Das ist auf jeden Fall ein notwendiges Reprint. Und wir haben
Academy Ruins. Weil der jetzt auch als Boxtopper ja auch drauf war, wa?
Bitte?
War jetzt auch schon als Boxtopper drauf, tatsächlich.
Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber Academy Ruins ist doch auch eine teurere Karte, oder?
Boah, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die war mal teuer, ist aber mit seit, boah, ich glaube, irgendeinem Reprint ist die ein bisschen out of favor gefahren. Dementsprechend, das geht. Es sind alles in allem ganz, ganz, ganz gute Karten. Der Shadow Spear ist halt schon krass. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man halt sagen, hey, wir haben den halt neulich, in Anführungsstrichen neulich, gehabt. Also Academy Ruins, wenn ich hier von weniger Preis rede, rede ich hier immer noch um 10 Euro, by the way. Ja. Aber also Shadow Spear kann man einfach nicht genug haben. Wie gesagt, der hatte jetzt neulich den Reprint als Boxtopper bei Herr der Ringe und ist jetzt, glaube ich, im Holiday-Set nochmal drin. Der kostet halt immer noch über 20 Euro. Das ist immer noch wahnsinnig teuer.
Ja.
Und allein die beiden Karten machen nämlich schon 30 Euro. Ich bin gespannt, was das Ding kostet. Wir kriegen noch einen Treasure Token dabei, was ich ganz cool finde, weil man so ein paar Sachen aus den Filmen tatsächlich und aus den Spielen sieht. Und ja, das Ganze erscheint am 20. November, also wenn ihr die Folge bekommt, in 3 Tagen am Montag, nach dem Eternal Weekend.
Nice.
Und ja, das wird ganz lustig.
Auf jeden Fall. Ich will noch gerade eine Sache zum Artwork sagen. Und zwar, ich glaube, sie haben hier auch verschiedene Eras von Tomb Raider hier mit drin, wo Lara Croft, Tomb Raider und Search for Ascanta so ein bisschen die PS1-Spiele darstellen, haben wir halt auf The Grim Whisper, also Bow of Nylea, haben wir so ein bisschen, glaube ich, Remake Tomb Raider drauf. Ich glaube auch, das Boot von Anger of the Gods bzw. Storms of Yamatai ist, glaube ich, auch aus den Remakes. Und tatsächlich der Shadow Spear, der hat nämlich einen Flavortext zur ersten Fähigkeit, A Guardian of the Light, was, glaube ich, ein Top-Down-Action-Game mal war in der Tomb Raider-Welt, wo sie eben diesen Speer hatte. Und ich glaube, das ist halt an diesem, nicht Mobile-Game, aber an diesem kleineren Spiel irgendwie orientiert. Genauso wie halt Academy Ruins bzw. Kizze, The Sunken City, auch, ich glaube, auch aus dieser Remake Welt läuft. Also es ist schon interessant. Also wie gesagt, erste Impression, wir haben die Karten halt jetzt wirklich gerade erst gesehen. Aber schon irgendwie spannend, dass man dann versucht, da wirklich so eine so die verschiedenen Ehren von Tomb Raider irgendwie abzulichten. Aber wie ist denn dein Gefühl? Glaubst du, dass Tomb Raider in die Welt von Magic the Gathering gut reinpasst?
Also, es ist okay. Ich finde das, wie gesagt, das Boot ein bisschen weird. Ansonsten finde ich, passt sie eigentlich sehr, sehr gut rein. Gerade weil man sieht bei ihr, glaube ich, in einem Artwork sieht man die Halfter mit Pistolen. Das war's. Und ansonsten ist es sehr clean mit Pfeil und Bogen, einen Speer, Pickaxe, Fackel und so weiter. Das ist schon ganz nett. Das passt schon ganz gut rein. Gerade jetzt mit Ixalan ist es ganz cool, glaube ich. Gerade diese Möglichkeit, da auch was zu erklimmen. Azteken und Lara Croft gehören für mich halt einfach irgendwie auch zusammen. Ich weiß nicht warum, aber das war für mich so das Einprägsamste. wie gesagt, ich find's ganz nett, ich find's ganz gut. Ich find's schade, dass wir hier wieder eine Karte haben, die man nur in diesem Singulär bekommt. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich irgendwann ein Universe Without Karte von ihr, die dann in irgendeiner Liste drin ist. Aber ansonsten finde ich den Drop tatsächlich sehr gelungen. Es sind alles Karten, wo man sagt, die sehen in irgendeinem Format Play oder können zumindest gespielt werden. Und das hatten wir lange nicht mehr. Und vor allem hatten wir auch lange nicht mehr einen Drop mit so vielen Karten.
Ja,
also
ja,
das stimmt. Das sind ja 6 Karten plus Token, was einfach wahnsinnig viel ist. Ich bin halt gespannt, was es am Ende kostet.
Ja.
Was ich daraus sehr spannend finde, ist, dass Wizard of the Coast hier auch gestated hat, dass man eben aktuell sehr, sehr viel mit Leuten redet und sehr, sehr viel mit Leuten in Kontakt ist und wirklich sie Feedback aktuell ganz, ganz viel Feedback einholen, um zu sehen, wie Future Drops, also die zukünftigen Secret Layer Drops, sich vielleicht oder vielleicht auch nicht verändern mögen.
Ja, absolut. Und ja, ich bin halt wirklich gespannt, wie es halt mit dieser Secret Layer Drop halt eben aussehen wird. Also momentan, wenn man auf die Secret Layer Webseite geht, ist es noch als Coming Soon, als Upcoming Event angedacht.
Im Video steht halt schon, das ist halt der am 11. Oktober 2016 war halt irgendwie das Coole. Deswegen, wir haben jetzt den 20. Oktober, muss es rauskommen, weil es ist das 20 Jahre, ist es, glaube ich, jetzt mit Tomb Raider, was das angeht. Irgendwie, die haben da so ein Special. Ich habe es nicht genau gelesen, ehrlich gesagt, aber es ist, wenn du an dem Video, was ihr unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, könnt ihr nachschauen, da werden wir es verlinken. Und in dem Video steht ganz am Ende available November 20, get notified at magicsecretlayer.com.
Genau, und dementsprechend, ja, lasst uns auf jeden Fall teilhaben an euren Gedanken zu der Universes Beyond Tomb Raider Edition in diesem Fall. Und klar, es ist eine Breaking News, deswegen jetzt noch keine so tiefgehende Gedanken. Auf der anderen Seite, was würden wir auch mehr dazu sagen? Es sind hauptsächlich Reprints von nennenswerten Karten, plus halt eben Lara Croft nochmal als einzelne Karte. Also ziemlich, ziemlich nice, würde ich sagen. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Und lustigerweise, obwohl es eine Breaking News war, passt es einigermaßen auch zu dem letzten Thema, was wir für heute haben. Und zwar haben wir mal diese kurze Pause von Ankündigungen ein bisschen genutzt, mal uns die Netflix-Serie und den aktuellen Stand darum nochmal anzuschauen. Die Netflix-Serie, eine ganz schnell zusammengefasste Historie, was wir so ankündigungsmäßig bekommen haben. Groß angekündigt wurde sie im Juni 2019. Man hat gesagt, hey, die Russo-Brüder sind dabei, die Leute, die Avengers Endgame gemacht haben und noch viele, viele weitere sehr, sehr viel weitere Filme in diesem Universum gemacht haben. Wir haben ein Teaser-Bild gesehen, worauf Chandra sehr deutlich zu sehen war. Und es gab so einen Hype. Viele Leute haben gesagt, so, okay, das wird jetzt Magic the Gathering in den Mainstream befördern. Und das wird halt nochmal ganz, ganz groß werden. Das wird richtig sick werden. Und dann wurde es ruhig, dann wurde es sehr ruhig für sehr lange Zeit, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Ein noch schlechteres Zeichen war im August 2021, als es dann hieß, die Russo-Brüder verlassen die Produktion. Und Jeff Klein, der unter anderem ein paar Transformers-Filme gemacht hat, der springt an dieser Stelle auf. In derselben Ankündigung wurde noch gesagt, dass halt ein Release-Termin im zweiten Halbjahr 2022 für realistisch anzusehen war. Und man hat den Sprecher gesehen von Gideon Jorah, der in der Serie, in der Animationsserie Gideon seine Stimme geben soll. Und das war Brandon Routh. Seitdem ist viel passiert. Also nicht jetzt bei der Animationsserie, aber so in der Welt. Und 2022 kam und ging und nach wie vor haben wir keine weiteren Informationen behalten. Und jetzt haben wir, um wieder einen Aktualitätsbezug reinzubekommen, haben wir einen Satz dazu gehört im Q3-Report 2023 vom Hasbro-CEO Chris Cox, der sagt, dass an der Magic-Serie immer noch gearbeitet wird. Keine weiteren Ankündigungen, nicht worum es geht, nicht in welche Richtung es geht. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also erstmal, wie stehst du zu der ganzen Thematik? Also hast du hohe Hoffnungen für diese Netflix-Serie? Warst du mal hoffnungsvoll der Netflix-Serie gegenüber? Oder wie hast du das Ganze wahrgenommen, diese Serie, dieses Projekt?
Stand nicht irgendwann auch mal im Raum, dass es eine Realverfilmung ist? Hat es nicht sogar ganz am Anfang mal mit einer Realverfilmung angefangen? Ist dann eine Animationsserie übergegangen? Weil in dem Moment habe ich gesagt, ey Leute, habt ihr euch Arcana angeguckt?
Tatsächlich lustigerweise, dass du sagst, es war im Hinterkopf, dass man an zwei Projekten gleichzeitig gesagt hat, aber das waren nur, sag ich mal, ein paar Rumors, ein paar Gerüchte gegenüber Netflix und man hat gemutmaßt, dass Angelina Jolie Liliana West spielen soll. Also, aber viel mehr Informationen hat man davon nicht tatsächlich. Also, es ist nur, so ein Nebending gewesen. Aber ja, viel mehr gab es nicht.
Schwierig. Wie gesagt, habt ihr euch Arcana angeguckt? Danach sind halt fast alle Animationsserien aktuell auf Netflix einfach gestorben. Ihr müsst ja schauen, aktuell laufen ja so viele Realverfilmungen von irgendwelchen anderen Sachen, weil das Problem ist, jeder, der sich aktuell an eine Animationsserie von irgendwas traut, der wird damit verglichen. Dota wurde zerrissen. Und die Serie ist nicht schlecht, aber sie ist kein Arcana. Und das ist der Punkt. Wenn du antrittst und wenn wir jetzt eine andere Spieladaption nehmen, sagen, gegen Half-Life 2 antrittst, Half-Life 3 meine ich natürlich. dann hast du verloren.
Ja.
Und das ist halt hier ein ähnlicher Faktor. Wir treten seit 4 Jahren Leuten Geld in die Füße für etwas, was meiner Meinung nach nur scheitern kann.
Also es ist auf jeden Fall spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass hinter den Kulissen einiges passiert ist, weil es gibt noch ein paar Leads, die man verfolgen kann, die in der Welt von Magic the Gathering historisch passiert sind. Gerade wenn man halt guckt, welche Charaktere bisher gehighlightet worden sind. Ganz am Anfang war ja Chandra riesengroß auf dem Plakat. Das war, glaube ich, wurde auch angekündigt als eine Chandra-fokussierte Serie. Dann erinnerst du dich an War of the Spark, an das Wiseman-Debakel mit den Büchern, wo Chandra, ich glaube, in ein oder zwei Artikeln von ihrer Bi- bzw. Homosexualität in eine 100% heterosexuelle Person umgeschrieben wurde. Und das hat Leute dazu gebracht, dass es vielleicht damit zusammenhing, dass diese Netflix-Serie ja auch in China erfolgreich sein sollte. Wir hatten andere, ich sag mal, halb gescheiterte Projekte. Ich sag nur der World of Warcraft-Film zum Beispiel, der nur deswegen wieder Revenues reinbekommen hat, weil sie halt in China sehr erfolgreich waren. Und ich glaube, das war ein Markt, oder viele Leute haben gemutmaßt, dass halt eben diese Heterorisierung von Chandra deswegen halt umgesetzt wurde. Dann gab es den Backlash und auf einmal die nächste Information, die wir bekommen haben, hey, das ist der Sprecher von Gideon Jorah. Wir haben noch kein fertiges Skript, aber wir wissen schon, dass Gideon Jorah eine tragende Rolle spielen wird und diese Person wird ihn sprechen. Und ja, also wir haben halt noch keine weitere gehenden inhaltlichen Ideen, in welche Richtung es geht. Ich meine, Gideon, das wissen wir, in War of the Spark opfert sich, um Liliana zu retten vor der Rache ihres Vertragsbruchs mit Bolas. Ist die Frage, geht's in so eine Richtung oder machen sie sich so ein bisschen wie die doch sehr gemochten Boom-Comics und machen so eine alternative Story auf? Was wäre dir lieber? In welche Richtung würdest du das Ganze gerne gedreht sehen?
Boah, am liebsten würde ich das Geld sparen für die Serie. Mir macht's wirklich Angst. Ich muss es leider wirklich sagen. Ja. Das Problem ist, wenn wir jetzt uns unsere aktuelle Entwicklung in Magic the Gathering anschauen. Wir haben tausende Helden erschaffen in der Hoffnung, dass irgendjemand bei den Leuten hängen bleibt, der nicht Jace ist. Wir haben hunderte Planeswalker erschaffen. Dann gemerkt, oh, das war dämlich. Oh, machen wir sie kaputt. Dann haben wir alle Planeswalker wieder auf Null gesetzt, die jetzt als random Charaktere manchmal im Universe auftauchen, wie auch immer sie auf diese Planeten gekommen sind.
Der Omen Path.
Genau. Und fangen jetzt an mit Lara Croft, Doctor Who. Wir haben keine eigenen Helden. Wir haben keine eigene Identität. Und Wizard of the Coast scheint auch gar nicht interessiert daran zu sein, eine eigene Identität, eine eigene Rolle, einen eigenen Helden sozusagen zu erschaffen. Weil auch hier sieht man schon wieder, es sind dieselben 4, 5 Hansel, die wir seit 10 Jahren haben. Und die seit 10 Jahren niemanden jucken. Weil das ist ja die Argumentation, warum man jetzt anfangen muss, Optimus Prime als Magic-Karte zu haben, weil das ist eine Name, das ist die Legende. Und sowas haben wir in Magic nicht mehr. Wir hatten das früher. Sowas wie Yawgmoth, das war eine absolute Legende tatsächlich. Das war insane. Nicole Bolas damals, nicht heute. Nicht dieser komische whiny, ich bin ein Gott, sondern der Drache, der alle anderen Elder Dragon einfach zerfleischt hat und jetzt alleine ruled. Das waren einfach so Sachen, wo ich sag, das waren Legenden, das waren Helden, das waren Bösewichte, das gab's Ursa, Mishra, das waren Namen. Und darauf haben wir auch versucht aufzubauen mit Brothers War und so weiter. Und die wurden so weich gespült, dass sie danach einfach, die wurden einfach kaputt gemacht, diese Namen. Und statt, dass man jetzt halt hingeht und sagt, hey, wir haben es wirklich, wirklich kaputt gemacht, wir nehmen jetzt neue Helden, bringen zu jedem von diesen Helden ein eigenes, von mir aus Commander-Deck raus oder ein Challenger-Deck oder sonst was. Und bringen die in alle Formate. Das werden unsere 4 oder 5 neuen Helden. Das ist die Next Generation. Das sind die Leute. Und die haben einen krassen Hintergrund, einen mythischen Hintergrund und so weiter und so fort. Nee, wir gehen hin und reden über problematischer Charakter Nummer 1, toter Charakter Nummer 2 von vor 10 Jahren in einer Serie, die eine Animationsserie ist, was ich sowieso schon sehr kritisch sehe.
Ja.
Das finde ich halt schwierig.
Ja, es sind halt auf jeden Fall mehrere Faktoren, die sich, glaube ich, seit der ersten Ankündigung 2019 so ein bisschen verändert haben.
Ja.
Wie du meintest, halt schon generell weg von eigener IP zu, wir bauen auf Stärken bereits etablierter Marken.
Ja.
Das Tomb Raider-Beispiel, die Breaking News, ist das perfekte Beispiel dazu. Ich glaube, wir haben halt jetzt in den letzten 3 Jahren alleine, 4 Jahre davon sind quasi in Zusammenarbeit halt mit diesem Film entstanden. Haben wir halt Doctor Who, wir haben Warhammer, wir haben halt jetzt Herr Jurassic World, Herr der Ringe, wir haben Fallout, was nächstes Jahr rauskommt, wir haben Assassin's Creed, wir haben all diese IPs mittlerweile, die ja irgendwie diese Identität schon so ein bisschen weichklopfen. Und ich würde aber sagen, dass trotzdem sollte die Serie wirklich gut geschrieben sein und wirklich gut gemacht sein, dann kann das schon helfen, so ein bisschen charakterlosen Leuten ein bisschen mehr Charakter zu geben. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist tatsächlich der Mario-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der Super Mario
Movie. Oh, ja.
Und ich finde halt, wenn du dir Mario als Charakter anguckst in den Spielen, ist es halt natürlich, es ist halt ein Avatar. Also er hat halt keine Identität, er hat keine Meinung, er hat kein gar nichts. Aber trotzdem hat dieser Film dem irgendwie ein bisschen mehr Leben gegeben. Und irgendwie ist es halt so ein sympathischer Twist, dass er eigentlich keine Pilze mag zu essen. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo du denkst, ah ja, okay, dieser Charakter hat tatsächlich so ein paar Sachen. Und wenn sie jetzt so diese charakterlosen Charaktere aus dem Magic-Universum wirklich aufgreifen würden und halt einem Gideon vielleicht ein paar mehr Ecken und Kanten geben oder halt, sagen wir mal, auch die neueren Charaktere, hier den Sohn von Oko, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, wenn die jetzt tatsächlich so echte Charaktere werden und gut geschrieben sind und interessant sind zu verfolgen, kann das schon was werden. Die Frage ist halt nur, ob, wie du schon sagst, das Interesse gerade so groß ist, wenn Magic merkt, okay, ohne eigene Welt funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Und warum sollten wir so eine Netflix-Serie zu produzieren, gerade eine Animationsserie, ist so teuer und es braucht so viele Ressourcen. Warum sollte man das denn tun, wenn man auch mit Fallout gut fährt? Und das ist halt, da kann man sich halt eine ganze Menge sparen. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, ich bin tatsächlich überrascht, dass sie es in diesem Q3-Report vor ein paar Wochen eben überhaupt anerwähnt haben.
Ja.
Weil ich hätte safe damit gerechnet, hätten wir nichts mehr davon gehört, dass wir silently einfach gecancelt worden. Einfach gesagt hätten, okay, wir stampfen das hier ein, wir machen jetzt hier Kostenreduzierung, wie auch immer. Es wird keine Magic-Serie geben. Und ich meine, um nicht die komplette Hoffnung aufzugeben, der D&D-Film war ja auch okay. So, der war ja auch gut. Und hat auch so ein bisschen geholfen, eben Dungeons and Dragons als Marke noch mal in einem ganz anderen Universum irgendwie oder empfänglicherem Universum irgendwie darzustellen. Jetzt kann man natürlich sagen, Dungeons and Dragons ist mehr Story-driven als Magic the Gathering. Und es gibt viel mehr so Flavor und so In-Jokes, die du halt schwer in der Narrative, also du kannst keinen Witz darüber machen, dass deine Life-Total runtergegangen sind, wenn jemand Schaden genommen hat oder so, weißt du? Und das ist halt so ein bisschen die Frage, so, ist Netflix dran zu interessiert, eine Magic-Serie zu liefern, wenn sie jetzt gerade angekündigt haben oder den ersten Trailer rausgenommen von Avatar, der Herr der Elemente, oder wenn sie die Witcher-Serie hatten, oder wie du sagst, auch Arcana. So, was ist der Mehrwert von dieser Magic-Serie? Und da bleibt es halt interessant, werden wir jemals eine Magic-Serie sehen? Werden wir jemals wissen, was die Story dahinter mal war? Wie der Verlauf der Produktion war? Mich würde fast noch mehr als die Serie ein Behind-the-Scenes interessieren, was da für Probleme irgendwie aufgekommen sind, oder?
Ja, das war so ein Making-of. 10 Jahre in the Making und trotzdem ist es dann irgendwie, keine Ahnung. Wie heißt dieser Nuke Nukem Unlimited, oder wie hieß dieses Spiel, was
auch 20 Jahre drauf kommt? Duke Nukem 3D.
Forever hieß es damals. Also vielleicht am Ende ist es sowas. Und da habe ich halt wirklich Angst vor, weil wir sind nun mal in einer Welt, das hat man im Q3-Report auch ganz gut gesehen, in der Wizard of the Coast die einzige Marke von Hasbro ist, die schwarze Zahlen schreibt und für alle anderen aktuell den Buckel hinhalten muss.
Ja.
Damit irgendwie Mattel und sonst was irgendwie noch sich lohnen.
Eben.
Und da muss man einfach sagen, wenn wir dann noch solche Geldlöcher aufmachen, die dann floppen, dann haben wir irgendwann echt ein Problem.
Ja, total. Also, mich würde es echt freuen, wenn wir einen Magic-Film bekämen oder eine Magic-Serie bekämen, die wirklich gut ist. Das wäre meine einzige Voraussetzung. Ich will keine Magic-Serie haben, um eine Magic-Serie gehabt zu haben. Weil ich glaube, zu Zeiten, wo Lorcana als starker Konkurrent aus den Startlöchern kommen, wo immer mehr Bandai-IPs als TCGs rauskommen, die eine starke Marke mitbringen, ist es wichtig, noch mal so einen Boost zu haben, dem Magic, glaube ich, gerade fehlt. Nicht finanziell gesehen, aber so aus Faninteresse. Und da könnte so eine Serie schon ganz gut sein. Aber momentan ist es durchaus gerechtfertigt, sehr kritisch zu sein, ob wir diese Serie jemals sehen werden. Also ich war ziemlich gehypt, als die Russo-Brüder dabei waren, weil ich dachte, okay, wow, die machen hier Nägel mit Köpfen. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir jemals wieder was davon hören werden. Aber dementsprechend, wie seht ihr das? Habt ihr Interesse an einer Verfilmung der Story von Magic the Gathering mit Gideon und vielleicht Chandra, vielleicht aber auch nicht Chandra? Hättet ihr Bock, dass das Ganze in so eine Richtung geht, von wegen alternatives Universum, um nicht den Ballast der Sets dabei zu haben, dass man jetzt auf das nächste Plane gehen muss, weil das neue Set da spielt? Lieber so ein bisschen Boom-Comics gehen oder sagt ihr, hey, ich will einfach nur eine gute Nacherzählung von der Story, wie ich sie schon kenne. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir machen noch mal Ask Us Anything.
Yes.
Marc, ich habe eine Frage fürs Ask Us Anything. Wo darf ich sie denn stellen und wie komme ich dahin?
Du öffnest WhatsApp und fragst, nein. wir haben einen Discord, den findet ihr in den Shownotes, den findet ihr in der Videobeschreibung. Dort gibt es verschiedene Bereiche, vom Willkommensbereich zu Community-Bereichen, Turnierbereiche und so weiter und so fort. Unter anderem eben auch den Radio Ravnica-Bereich. Dort könnt ihr im Bereich Ask Us Anything eine Frage stellen, pro Post bitte eine Frage. Mhm. Und wenn ihr Glück habt und wir wenig zu erzählen, kommt eure Frage sehr schnell dran. Ansonsten kann es auch mal sein, dass es etwas länger dauert. Dementsprechend, sorry dafür. Aber wir beeilen uns, wir bemühen uns, schreibt da einfach die Frage rein und wir beantworten die im Laufe unserer YouTube-Karriere, sag ich mal.
Genau, irgendwann kommen wir schon dahin. Ja. So zum Beispiel die Frage von AC zu. Sie fragt, passend zum Thema, sollte Magic ein Anime wie im Stile von Kamigawas oder Eldrains Trailer machen, um die eigene IP zu stärken? Vielleicht keine Animationsserie, aber so ein Full-on-Anime vielleicht. Also, das muss man sagen, die Trailer waren ja eigentlich gut, oder?
Ja. Die einfache Antwort ist ja, sollten wir. Wir sollten eine Sache haben, die uns stärkt, die uns wirklich eine Möglichkeit gibt, uns auch mit unserem Hobby und unserer Marke zu identifizieren. Das hatten wir früher. Und das wurde uns leider im New Age genommen von Personen, die keine Ahnung, warum das machen. Hm. So oder so, sollten wir.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, da kommt wieder das rein, was ich eben gesagt habe. Ich habe nicht große Verbindungen mit dem Ninja Planeswalker gehabt oder selbst wie heißt die nochmal, die zu einem Phyrexia geworden wurde?
Ich habe keine Ahnung.
Tatiova? Nee, keine Ahnung.
Ja,
auf jeden Fall dieser Planeswalker, der später zu einem Phyrexianer wurde. Ich habe keine große Verbindung dazu, aber allein durch diesen Trailer und zu sehen, wie sie gekämpft haben, wie sie halt, ich glaube, es gibt so eine Szene, wie der Ninja so auch smirkt und so ein bisschen cocky ist im Kampf gegen Jinkataxius. Und das hat allein schon mehr Charakter übermittelt, als es eine Karte immer machen kann. Deswegen, ja,
absolut.
So eine Umsetzung auf jeden Fall gerne. Dann haben wir vom lieben, von der lieben Elite-Ente die Frage. Was haltet ihr davon, dass die Set-Booster und Draft-Booster wegfallen und wir Play-Booster kommen? Dazu haben wir schon eine ganze Folge gemacht, beziehungsweise keine ganze Folge Radio Afnika, aber es gibt ein Video auf YouTube dazu. Nochmal ganz kurz, bist du Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter, was Play-Booster angeht?
Ich find's gut, mehr Platz auf den Regalen, gute Booster, mit denen man lustige Drafts machen kann, weil man jetzt mehr Fun in den Drafts hat und es weniger als competitive sieht. Das liegt daran, dass ich Draft nicht als competitive sehe, weil ich es nicht so als competitive spiele, sondern wenn, dann irgendwie im Pre-Release. Und wenn ich eine Karte aus der Liste im Pre-Release spielen kann, bin ich glücklich.
Ja, ich würde auch sagen, Daumen nach oben, wobei ich da ein Sternchen dran fügen müsste, dass ich es trotzdem kritisiere, dass es sich jetzt quasi durch die Band die Preise der Booster erhöht.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das eine Richtung, die wichtig ist für Magic. Dann haben wir die nächste Frage von Muten Yoshi. Der fragt, wie war euer erstes Mal FNM spielen? Oh, das ist auch eine interessante Frage. Robin fragt darüber hinaus. Marc, wann war denn dein erstes Mal FNM?
2000. Also wirklich in einem Local Game Store, wirklich FNM ist, glaube ich, tatsächlich im Fischkrieg 2019 gewesen.
Ah,
da ich davor extrem viel, also Pre-Releases habe ich schon vorher gespielt. Und auch schon bei kleineren Events war ich immer in Stores. Und ansonsten war es ganz viel zu Hause spielen, in Jugendhorts spielen, in Communities spielen. Wenig Local Game Store. Wir hatten keinen Local Game Store und ich hatte kein Geld, nach Siegen zu fahren. Dementsprechend war das halt eher so ein Ding. Und dementsprechend war mein erstes Fischkrieg, ich glaube, irgendwann 2018 im Fischkrieg.
Oder da war es aber schon etabliert in Magic sozusagen, ne?
Ja, ja, absolut. Da habe ich schon 20 Jahre Magic mehr gespielt.
Ja, spannend. Ja, ich habe auch, also ich habe im Local Game Store auch im Fischkrieg angefangen. Und das war, ich sage ja auch immer ganz gerne, da kam Hour of Devastation gerade frisch raus, weil da noch die Pre-Release-Kits überall in den Läden standen. Wann war das denn? War das?
Dürfte gar nicht so weit hinter sein. Also tatsächlich war es, Amonkhet hat, soweit ich weiß, der dieser Store, wo wir beide auch praktisch dann gespielt haben, auch angefangen. Es war nicht mal Amonkhet, sondern das zweite Set davon.
Ja, genau.
Und war das zweite dann nicht sogar? Dann könnte es sogar sein, dass wir relativ zeitnah, relativ gleichzeitig tatsächlich unser erstes FNM hatten.
Crazy.
Ja, 2017.
2017, Mitte. Genau, ja.
Ja.
Da kam Hours of Devastation raus, 07/2017. Da habe ich halt mir damals von Amonkhet dieses Deckbuilders Toolkit gekauft mit einem Freund zusammen.
Ja, stimmt.
Aufgemacht und dann haben wir irgendwann gemacht, okay, lass uns mal in so einen Laden auch mal reingehen. Da wurde uns dann gesagt, es wird gespielt. Und um auf die Frage einzugehen, wie es denn war, es war super scary, weil alle sich schon irgendwie untereinander kannten und alle waren schon irgendwie befreundet miteinander. Und ich hatte ja noch den Vorteil, dass ich dann nicht alleine war, sondern meinen Kumpel noch mit dabei hatte. Und da war es halt schon so eine Überwindung, auf die Leute zuzugehen. Ich weiß nicht, ich habe sehr viel Zeit in dem Shopraum so verbracht und einfach herumgebraust, ohne Sinn und Vernunft, einfach nur, um irgendwie busy zu sein in der Zeit. Und es war erstmal eine Überforderung, aber ich sag mal so, mit der Zeit, je häufiger man dann hinging, desto eher lernt man die Leute dann auch kennen und dann ist es auch weniger scary und ja, es gab so ein bisschen diese Formatproblematik, weil sehr intensiv Modern und Legacy gespielt worden ist, was nicht einsteigerfreundlich wirklich ist. Aber als dann später auch mehr und mehr Standard dazu kam, da wurde ich dann auch mehr abgeholt und von da hat sich das halt dann weiterentwickelt, ne?
Yes.
So, dann haben wir als nächstes von Daniel, der fragt, wie viel Geld investiert ihr in eure Magic-Hobby und habt ihr ein festes Budget oder einfach nach Lust und Laune und Kontostand? Immer wieder eine spannende Frage über die Frage, wie viel Geld sollte man sich bereithalten? Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da ein festes Budget oder sagst du eher, ach komm, ich habe gerade Bock?
Bei mir hat sich das ein bisschen geändert. Wir hatten vor 2 Jahren zur Weihnachtszeit hatten wir mal so große Folgen zu unseren Fragen und so weiter gemacht. Mhm. Und da habe ich gesagt, dass ich halt tatsächlich im Monat 400 bis 800 Euro mindestens habe, die ich dafür ausgebe, die ich aber auch gleichzeitig damit reinhole. Man muss ja immer wieder sagen, das, was man ausgibt und das, was man wieder auch bekommt, muss man halt manchmal berechnen. Es gibt Leute, die geben 1.000 Euro im Monat aus, die verdienen aber auch in Anführungsstrichen 1.000 Euro im Monat, weil die immer jeden Monat ein Commander-Deck verkaufen und sich ein gleichwertiges holen und dann sagen die, oh, ich gebe 1.000 Euro im Monat aus. Nee, du gibst 0 Euro aus. Und das war bei mir damals auch so ähnlich. Und das ist es immer noch. Ich würde aber sagen, dass ich es weit runtergeschraubt habe. Aktuell bin ich dran, die Duels zu vervollständigen, dass ich alle 40 habe. Mhm. Und das dauert halt einfach.
Ja.
Dementsprechend gebe ich aktuell sehr wenig aus. Ich hole mir hin und da mal Kleinigkeiten. Lass es mal 200 Euro im Monat sein, inklusive Turniere und allem drum und dran.
Ja, ja, das. Also ich habe ja immer schon so ein Budget gehabt. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, schon früher gesagt, dass es so bei 50 Euro drumherum ist. Wobei ich davon mittlerweile Events exkludiert habe. Also es geht jetzt wirklich nur um, was kaufe ich mir neu aktiv für meine Magic-Decks. Und würde da auch sagen, dass sich da bei mir halt so immer noch im 50-Euro-Bereich so bleibt. So. Wenn halt mal ein Pre-Release ist, dann ziehe ich das nicht von den 50 Euro ab, sondern sage, das geht halt extra da drauf. So. Aber ich habe jetzt letztens mir noch Karten geholt, um mein Is It Phoenix Deck in Pioneer eben auszubauen. Mir fehlte noch ein Steam Vents und noch ein Sulfur Falls und so, beziehungsweise Spire Bluff Canal. Und da habe ich halt dann, ich glaube, auch so 50 Euro dann ausgegeben in einer Bestellung. Aber dann war es auch für mich dann erstmal gut, weil ich habe meine Decks ready, ich weiß, was ich so spielen kann. Und das ist so mein Bereich. Wobei ich halt auch sagen muss, ich glaube, ich habe einigermaßen durchgehend durch halt Verkäufe und sowas halt auf meinem Card-Market-Account immer so 10 Euro parat. Und gerade wenn man mal so Commons braucht, weil man, weiß nicht, Boros Heroic sich noch mal bauen möchte, weil es jetzt gerade wieder Hype ist. Oder Pauper oder sowas. Da kann man halt schon mal so ein paar Cent-Karten mal eben so bestellen und die gehen ja jetzt nicht direkt vom Budget sozusagen ab. Aber es ist auf jeden Fall mal eine gute Idee, gerade am Anfang sich das so ein bisschen zu budgetieren, damit man nicht im Hype sich zu Tode kauft und dann in 2 Monaten ausgebrannt ist und man denkt sich so, oh Gott, das hat mir so viel Geld gekostet. Wie bin ich da so reingefallen? Deswegen gute Frage und ich hoffe, die Antwort war ein bisschen hilfreich. Vielleicht noch eine letzte Frage von Wolfgar an dich. Der fragt, direkt an dich, eine Frage an Marc. Wie gut ist Legolas' Quick Reflexes in Legacy? Meiner Meinung nach eine wirklich starke Karte für Infect und Dark Depths Decks. Wie siehst du denn Legolas' Quick Reflexes? Siehst du sie in verschiedenen Legacy-Decks schon? Hast du sie schon ausprobiert?
Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich da auch Interesse an dieser Karte einfach habe, weil sie eine sehr gute Karte ist. Zur Karte selber ist ein Mana, grüner Zauber mit Split Second. Der sagten wir, enttappen eine Kreatur. Bis zum Ende des Zuges kriegt sie Hexproof, Reichweite. Und immer wenn diese Kreatur getappt wird, fügt sie Schadenspunkte ihrer Stärke an einer Kreatur zu. Die ist halt okayisch, meiner Meinung nach, weil Depth-Decks spielen oft weiß. Und so ein Swords to Plowshares oder ein Path to Exile ist eigentlich besser. Mhm. Und es ist nicht so, dass es die Karte groß beschützt. Ja, die Karte kriegt Hexproof. Ja, es ist gut für Dark Depths, um halt vor Karakas sich zu beschützen. Aber da gibt's auch andere Möglichkeiten, die nicht so nischig sind. Mhm. Was man damit cool machen kann, ist, glaube ich, im Maverick mit dem Knight of the Reliquary, mit dem Länder enttappen, kann man ein paar Tricks machen. Aber ich glaube, für die puren Prügeldecks, nenne ich sie mal, Combo-Prügeldecks, die hier genannt wurden, würde ich sie wahrscheinlich eher weniger sehen. Ich würde sie testen. Mhm. Ich will sie testen, deswegen habe ich sie mir zweimal geholt. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie am Ende des Tages eher als nischige, oh mein Gott, du hast diese Karte drin, sowas wie Seal of Removal im Delver-Deck oder so, so enden wird, meiner Meinung nach.
Ich habe kein Wort verstanden, aber ich vertraue dir da mal. komm, wollen wir noch eine letzte Frage?
Ja, einer geht noch, einer geht noch.
Dann haben wir eine Frage vom guten Psyron. Der schreibt, wart ihr schon mal einem massiven Hate wegen eurer Person oder wegen eures Contents im Internet ausgesetzt? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Was auch eine sehr spannende Frage ist, weil sie sehr, ich sag mal, Content-Creator und Personen im Internet exklusiv ist. Hast du schon mal im großen Stile Hate oder Hasskommentare bekommen?
Gegen die Person, ja. Das hat aber nichts mit dem Content an sich zu tun. Ich meine, ich rede jetzt nicht von einem kleinen Schulhof. Mhm. Den mag ich nicht, mit dem spiele ich keinen Fußball. Sondern wir reden hier von massivem Hate. Ja. Ich stelle mich neuen Leuten, die ich so in Persona kennenlerne, immer vor mit, hallo, ich bin der Marc. Die meisten Menschen hassen mich. das ist natürlich nicht wahr. Das ist mir bewusst. Es gibt aber einige Personen, die aus sehr persönlichen Gründen mit mir nicht klarkommen und das wirklich in massiven Hate und wirklichen Hass mir gegenüber auch ausdrücken. Es gibt viele Personen, die mit mir nicht klarkommen, aber auch ein paar, die da in der Richtung gehen. Wegen dem Content, es gab immer mal wieder so ein paar Meinungsverschiedenheiten, gerade wenn es um Sachen geht, wo ich immer sage, dass ich Sachen nicht schauoffe oder eben die Meinung, gerade bei den Blackie Talks, als ich die gemacht habe, wo es dann ja auch so ein bisschen differenzierte Meinungen gab tatsächlich. Aber das würde ich nicht als massiven Hate bezeichnen tatsächlich. Also da sind wir, glaube ich, auch noch ein bisschen zu nischig für. Zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, was bei dir das mal gegeben hat.
Ich hatte mal eine Phase, wo ich aus meinen Livestreams einzelne Segmente habe rausschneiden lassen tatsächlich. Und halt die als ein zu so einem kleinen Meinungsstück mäßigem hab zusammenschneiden lassen. Das war mit einem befreundeten Kollegen, hier David an der Stelle, liebe Grüße. Der hat das für 4-5 Videos von mir gemacht. Und da waren schon so ein paar Themen, weil gerade im Livestream, man kennt das so ein bisschen, man labert so ein bisschen, man denkt sich so ein paar Storys aus, die vielleicht unterhaltsam sind, zu erzählen. Und die sind jetzt nicht komplett ausformuliert. Und ich glaube, es war das Video, wo ich darüber berichtet habe, dass ich auf Card Market belästigt und beschimpft worden bin, weil ich Karten gekauft habe, die wo der Verkäufer der Meinung war, dass es zu wenig war, dass er es nicht verschickt hat. Aber er hat nicht gesagt, dass er es nicht verschickt hat. Er hat nur gesagt, er hätte schon ein schlechtes Gefühl gehabt, als er es verschickt hat. Aber die Sendung war halt nie bei mir angekommen. Und das war so ein Fall, wo ich sehr häufig Kommentare gelesen haben, die halt mit der anderen Seite eben quasi sympathisiert hat und sich dann, ich würde auch nicht von Hate sprechen, es war so ein bisschen zynische, überhebliche, meine Position komplett missverstandene Ausrichtung von Kommentar, die dann so gesagt hat, oh ja, ne, jetzt kannst du ja schön all deinen Ärger irgendwie als Video nochmal verpacken und schön auf YouTube ausschlachten, was gar nicht meine Intention war, sondern wie gesagt, es war halt eine Story für den Livestream und den Stream habe ich quasi weitergegeben. Das war halt der unterhaltsame Part so draus, der halt so alleinstehend irgendwie passt. Und ich würde auch sagen, das Video ist immer noch sehr unterhaltsam zu gucken. Ja. Aber das war, glaube ich, sowas, wo ich vermehrt Kommentare bekommen habe, die jetzt auch, also die so ein bisschen suggeriert habe, ich wäre auf so einem Elfenbeinturm und würde jetzt von meinen Problemen einer nie enden wollenden Masse berichten, die jetzt alle die Fackeln und Heugabeln gegenüber diesen armen Verkäufer irgendwie widmen. Und das war so ein bisschen was, wo ich, glaube ich, im Unterton so ein bisschen rausgehört habe, dass mehr Leute frustriert mit meinem Content sind, als es normalerweise der Fall ist. Also
spannend. Gerade auf Card Market würde man sowas ja eigentlich entgegenbringen. Ich finde die Card Market Community übrigens grausam mittlerweile geworden. früher haben die Leute mich noch angeschrieben, wenn eine Karte eine falsche Sprache hat. Heute schicken die einfach raus und sagen, na, wird schon passen. Deswegen spannend, tatsächlich sehr, sehr spannend.
Ja, total. Und ich glaube halt, dass dieses Verkaufen und dieses drüber sprechen, ne, was halt irgendwie Etikette ist, die aber nirgendwo steht und sich dann Leute beschweren, wenn man Karten kauft, die sie online hat, aber nicht über 5 € war. Und dann, also es war halt wirklich nicht so ein Riesenfass, als dass ich das irgendwie mitbekommen hätte, als dass dann auch nachher diese Konversation mit dem Verkäufer, die war halt einfach ab einem gewissen Punkt einfach nur lustig. Also ich habe das nicht persönlich genommen so. Und ich fand es dann irgendwie interessant zu beobachten, dass im Kommentarbereich viele Leute, also es gab auch viele Leute, die es sympathisch fanden von meiner Seite aus, aber halt trotzdem so ein paar wenige, wo ich dachte, ah ja, interessant, es gibt dann Leute, die dann doch eher mit der anderen Seite sympathisieren. Und das sind dann aber meistens die Leute, die auch, glaube ich, nicht mit Radio Ravnica so gut viben. Also die dann auch vielleicht Sachen schon mal anders aufnehmen wollen, wie es ist. Aber ich will wirklich herausstellen, dass das die aller wenigsten sind. Also die allerwenigsten Kommentare, die wir bekommen auf unseren Videos, sind wirklich kritischer Natur. Und wenn sie das halt wirklich sind, dann ist es meistens berechtigte Kritik oder welche, wo ich nachvollziehen kann, woher die Leute kommen. Und das war ein spannender Fall und spannende Frage an der Stelle.
Ja.
Wenn ihr Fragen habt an uns, dann schreibt sie uns gerne ins Ask Us Anything ins Discord rein. Und wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun mit einem YouTube-Abo oder wenn ihr dem Podcast folgt auf Spotify oder auf welchen Podcatcher ihr auch immer ihr uns hört und uns gerne auch mit 5 Sterne bewerten. Ihr könnt uns auch folgen auf Instagram und Twitter. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Holy für das wöchentliche Sponsoren von Radio Ravnica. Und ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr Holy-Produkte kaufen möchtet und dabei den Code Ravnica10 für 10 Euro, für 10% Rabatt oder Ravnica5 für 5 Euro Rabatt nutzen wollt. Wir haben aktuell den sehr schönen Adventskalender, den wir am Anfang der Folge gezeigt haben. Da ist echt einiges drin zum Probieren. Also schaut da gerne mal vorbei bei weareholy.com/Radio Ravnica. Und wenn ihr uns natürlich auch direkt finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Und da herauszustellen sind unsere Goldunterstützer, namentlich da zu erwähnen, ist BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Cinnamon, ich habe irgendwie immer Probleme damit. Und Steffen H., vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. An der Stelle noch übrigens ein kleiner Hinweis für die ein oder andere Person, die auf YouTube Channel-Membership machen möchte. Da gibt's ein neues Feature von YouTube, dass ich die Videos, wenn ich sie vorbereite, zuerst für Channel-Member freischalten möchte. Also wenn ihr uns supporten wollt, genau, wenn ihr uns supporten wollt, ich habe die Preise sowie quasi die Ranks, die sind Patreon und YouTube Channel Membership gleich. Also ein Gold-Supporter auf YouTube ist genau das gleiche wie ein Gold-Supporter auf Patreon. Und ihr kriegt mittlerweile dann auch die Videos, sobald ich sie fertig vorbereitet habe, vor allen anderen quasi zu sehen. Falls es was ist, was euch irgendwie interessiert, ich habe diese Neuerung jetzt letztens vor 2 Wochen erst entdeckt und dachte, ich erwähne es mal kurz, dann ist es natürlich auch eine Option, hilft uns genauso gut wie auf Patreon. Und dementsprechend, ja, vielen Dank für euren Support. Und natürlich, Marc, vielen Dank für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.